Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Ein paar mehr freie Tage im Jahr, was würden Sie damit machen? In der Metall- und Elektroindustrie können Beschäftigte wählen zwischen 8 freien Tagen oder mehr Geld. Und diese Beschäftigten, die haben sich für die freien Tage entschieden.
Ich hoffe, dass ich diese, ich sage mal, mehr Zeit mit meinem Kind wieder mehr verbringen kann, als wenn nur abends die 1, 2, 3 Stunden.
Das ist in meiner Situation, weil ich meine Mutter pflege, viel wert, dass die Erholungsphasen auch mal wieder da sind.
Doch wer fängt die Arbeit auf? Wie gleicht ein Unternehmen die freie Zeit aus? Wir haben uns im Bombardierwerk in Bautzen umgehört. Und warum der niedrige Rheinpegel dem Chemieriesen BASF die Bilanz verhagelt hat. Auch das ein Thema bis 14 Uhr. Mein Name ist Sina Fröndrich, herzlich willkommen. Es geht also doch, schwarze Zahlen schreiben, auch beim Autobauer Opel. Das haben Beschäftigte 20 Jahre lang nicht erlebt. Nun aber im vergangenen Jahr hat es geklappt. Unter dem Dach des nicht mehr ganz so neuen französischen Eigners PSA. Aber der Gewinn hat natürlich seinen Preis und den kennen gerade die Beschäftigten. Seit der Übernahme durch PSA hat Opel saniert und auch Stellen gestrichen. Schauen wir drauf auf die Jahresbilanz mit Jürgen König in Paris. Herr König, wie hat Opel diesen Gewinn unter dem Dach von PSA eigentlich geschafft?
Also für den PSA-Vorstandsvorsitzenden Carlos Tavares gelang das durch genau das, was Sie angedeutet haben. Neben den Stellenstreichungen gab es Kurzarbeit in einigen Opel-Werken. Es wurden Produktionsabläufe neu organisiert, dadurch profitabler. Insgesamt kam dabei ein operativer Gewinn für das Jahr 2018 von 859 Millionen Euro heraus, bei einem Umsatz von 18,3 Milliarden Euro. Damit waren die deutschen Autobauer mit fast einem Viertel am Gesamtumsatz des Konzerns beteiligt, bei einer Rendite von 4,7%. Das ist wirklich ein glänzendes Ergebnis. Der Turnaround der Marke sei gelungen, so Carlos Tavares heute bei der Jahresbilanz-PK von PSA. Er nannte das die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft und das heißt für ihn vor allem, die Marke Opel wieder nach Russland zu bringen. Von da hatte sich Opel, damals noch General Motors Tochter, 2015 zurückgezogen, nachdem die Verkaufszahlen immer deutlicher zurückgegangen waren. Jetzt will Tavares mit Opel dorthin zurück. Die Marke sei dort noch bekannt. Etwa 500.000 Opel-Fahrzeuge würden noch in Russland fahren und daran will er jetzt anknüpfen.
Sie haben die Kurzarbeit angesprochen. Was kommt da noch auf den Autobauer und auf die Beschäftigten zu?
Also worauf sich die Beschäftigten auf jeden Fall einstellen müssen, ist, dass dieser enorme Sanierungsdruck bestehen bleiben wird. Das kündigte sich schon vor ein paar Tagen hier sehr konkret an, als PSA mitteilte, man werde einen kleineren SUV von Opel in Frankreich produzieren. Das wurde auch heute nochmal bekräftigt, wenn auch mit dem Hinweis, der vermutlich als Beruhigung gemeint war, das Design werde ja in Rüsselsheim entwickelt. Es werde also ein deutsches Auto sein. Man werde auch, wie es hieß, die meisten dieser Fahrzeuge in Deutschland bauen. Aber eben nicht nur dort, sondern auch in Frankreich, vielleicht auch in Polen, Spanien, Großbritannien. Tavares sagte, man sei eben ein europäischer Konzern. Man müsse da produzieren, wo es am ertragreichsten wäre. Einen solchen Satz kann man nun durchaus als Drohung verstehen. Die Sanierungsanstrengungen von Opel wurden heute ausdrücklich gelobt, aber es hieß eben auch ausdrücklich, alle Programme zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit würden fortgesetzt. Opel müsse generell noch deutlich profitabler werden.
Da kann also noch einiges kommen. Schauen wir auf den Opel-Eigner, auf PSA als Ganzes. Die Autobranche war ja zuletzt insgesamt schon ziemlich unter Druck geraten. Wie schlägt sich denn der französische Konzern?
Also insgesamt steht er glänzend da, was wirklich erstaunlich ist, wenn man auf die Zahlen noch vor wenigen Jahren schaut. Um 18,9% konnte der Konzern 2018 seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr steigern auf insgesamt 74 Milliarden Euro. Beides sind Rekordwerte. Damit wurde eine Gewinnmarge von 7,7% erzielt. Der Nettogewinn des Konzerns stieg insgesamt auf 3,3 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung von 40,4% gegenüber 2017. Insgesamt sieht Tavares die Zukunft der Branche ebenfalls kritisch. Der Automarkt in Europa werde stagnieren, sagte er. Auch für das China-Geschäft seien Umsatzrückgänge zu erwarten von etwa 3%. Um dem zu begegnen, will er neue Märkte erschließen. Über Opel Russland haben wir schon gesprochen. Verkaufsoffensiven von Peugeot wird es in den USA geben. Und mit der Marke Citroën will PSA verstärkt in Indien präsent sein.
Opel zurück in den schwarzen Zahlen und die PSA-Zahlen. Jürgen König war das aus Paris. Lieferungen fallen aus, Schiffe können nur halb voll beladen werden. Der niedrige Rheinpegel im Herbst hat einige Unternehmen dazu gezwungen, die Produktion einzuschränken. Auch der Chemiekonzern BASF war davon betroffen. Und weil es auch in einigen Sparten Probleme gab, ist der Jahresgewinn bei BASF eingebrochen, um 17%. Über die weiteren Gründe und die Aussichten berichtet Brigitte Scheutes.
Es war kein einfaches Jahr für Martin Brudermüller. In seinem ersten Jahr als Vorstandschef des weltgrößten Chemiekonzerns musste er im Dezember die Gewinnprognose zurücknehmen. Ein Schritt, den kein Unternehmenslenker gern tut. So stieg zwar 2018 der Umsatz um 2%, aber das Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen ging eben um 17% auf 6,4 Milliarden Euro zurück. Die Dividende soll trotzdem um 10 Cent auf 3,20 Euro je Aktie steigen. Zwei Drittel des Ergebnisrückgangs entfielen auf das konjunkturanfällige Chemiesegment. Und dann hatte BASF auch noch Teile des Agrargeschäfts vom Konkurrenten Bayer übernommen, das der wegen der Fusion mit Monsanto abgeben musste. Das aber gelang erst im August mit entsprechenden Auswirkungen, sagte Brudermüller.
Dies war aufgrund der Saisonalität des Saatgutgeschäftes, das vor allem im ersten Halbjahr Erträge abwirft, ein Nachteil für uns. Nicht zuletzt fielen Kosten für die Eingliederung der erworbenen Aktivitäten an. Auch der außergewöhnlich lange andauernde niedrige Wasserstand des Rheins hat uns zu schaffen gemacht.
250 Millionen Euro hat das insgesamt an Gewinn gekostet. Und schließlich war da noch die Autoindustrie, die wichtigste Abnehmerbranche des Unternehmens. Da hatten vor allem chinesische Kunden deutlich weniger nachgefragt. BASF spürte also direkt die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen China und den USA.
Dennoch sind die besten Aussagen, die man heute bekommt, aus der Gesamtheit der Industrie weltweit, dass sie knapp oder ein kleines bisschen wächst wieder gegenüber 2018. Das sind im Moment auch die besten Grundlagen, die wir haben für unsere Geschäftsplanung. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch nicht nur Automobil, das ist unsere wichtigste und größte Kundenbranche. Und da ist vielleicht der Effekt der ausgeprägteste. In den anderen Märkten sieht es nicht unbedingt so aus. Es wird insgesamt etwas langsamer. Auf der anderen Seite ist die Perspektive aus den besten Wissen und Gewissen, wie man es heute hat, nach vorne für andere Kundenindustrien auch nicht so grundsätzlich negativ.
So sollen Umsatz und Gewinn im Gesamtjahr wieder steigen. Das aber dürfte erst im zweiten Halbjahr erfolgen, denn vorher belasten die Kosten für die Umstrukturierung, die Brudermüller dem Konzern verordnet hat. Da geht es nicht nur um die Neustrukturierung der Geschäftssegmente. Der neue Chef stellt diverse Geschäfte zur Disposition. Für die Bauchemie suche man einen Käufer. Auch das Pigmentgeschäft soll bis Ende 2020 verkauft werden. In China baut BASF seine Position weiter aus. Ein neuer Standort in Indien soll sogar CO2-neutral produzieren. Und schließlich sieht der für Innovationen offene BASF-Chef gute Chancen im Geschäft nicht mit Batteriezellen, aber mit Batteriematerialien. Da wollen die Ludwigshafener in einem ersten Schritt so viel produzieren, dass sie damit 300.000 Elektroautos versorgen können.
Es ist das dynamischste und innovativste Feld in der Chemie im Moment. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben weiterhin die Ambition, hier eine bedeutende Rolle zu spielen.
BASF-Chef Brudermüller war das. BASF mit Gewinneinbruch, aber die Aktionäre bekommen trotzdem eine höhere Dividende. Das nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Ulrich Barz. Gewinneinbruch oder Dividende, was bewegt die Anleger mehr?
Ich glaube, die Dividende der Aktie bekommt das nämlich glänzend. BASF ist an der Spitze im DAX ganz eindeutig mit einem Plus von über 4%, so rund 4,2%, und mit Abstand der größte Gewinner. Der Gewinneinbruch, ja, der hat Anlegern natürlich nicht gefallen dieses Jahr 2018, aber sie laben sich also neben der Dividende auch am zuversichtlich klingenden Ausblick für 2019, in dem es wieder Umsatz und Steigerung des operativen Gewinns geben soll.
Opel mit Gewinn, was macht der PSA-Konzern daraus?
Ja, das stärkt erstmal den Konzern, aber die PSA-Aktie ist deutlich im Minus. Sie verliert fast 2,5%. Renault im CAC 40, also dem französischen Gegenstück zum DAX, sozusagen auch rund 1% tiefer. Und Analysten sind nämlich unterschiedlich zufrieden. Die einen sprechen von einem exzellenten Ergebnis für PSA, die anderen sprechen davon, dass der Höhepunkt bei den Margen überschritten sein dürfte, sprich von nun an geht's bergab. Und dann schwebt natürlich über PSA, insbesondere wegen Opel, also wegen des britischen Schwesterunternehmens Vauxhall, natürlich auch noch der Brexit.
Schauen wir auf den Gesamtmarkt, der DAX gestern mit Gewinnen wegen Entspannung im Handelskonflikt, heute eher verhaltener Handel.
Ja, gestern ein Jahreshoch, der DAX über 11.500 Punkten, jetzt nicht weit entfernt, aber doch mit 11.477, ein Minus von 28 Punkten oder einem Viertelprozent. Also man gönnt sich eine Verschnaufpause, dafür gibt es aber auch Gründe. Der Brexit, der schwelt weiter. Die Tür zu einem zweiten Brexit-Referendum hat sich geöffnet. Der Labour-Chef spricht sich nun dafür aus. Und nach Berichten machen auch immer mehr Regierungsmitglieder Druck auf die Premierministerin, bitte die EU nicht ohne Abkommen zu verlassen. Und nach Berichten erwägt sie, das auch formell auszuschließen. Entschieden ist aber auch nichts, auch nicht bei den Handelsgesprächen USA-China oder in Sachen EU-Autozöllen.
Und zum Brexit liefern wir gerade noch nach. Premierministerin Theresa May will dem Parlament den Weg für eine Verschiebung des Brexits ebnen. So wird es gerade geeilt. Bleiben wir trotzdem bei diesen unsicheren, getrübten Aussichten. Wie beurteilen die Verbraucher das eigentlich? Da gab es ja heute neue Zahlen der Gesellschaft für Konsumforschung.
Ja, die zeigen, dass die Verbraucher pessimistischer geworden sind, jedenfalls was die Konjunkturkomponente in dieser Messung angeht. Die ist deutlich nach unten gegangen. Der Index insgesamt für den Februar unverändert bei 10,8. Aber Carsten Pieski ist jetzt bei mir, Chefvolkswirt der ING. Was bedeutet das, dass man jetzt als Verbraucher so pessimistisch in Sachen Wirtschaftsentwicklung geworden ist?
Ja, man lässt sich ein klein bisschen anstecken von den Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate, die ja immer negativ waren über die Konjunktur. Interessant ist aber, dass die Verbraucher gleichzeitig eine bessere oder eine höhere Erwartung haben über das eigene Einkommen. Also ein klein bisschen ein Widerspruch. Man denkt, dass es schlechter gehen würde mit der Gesamtwirtschaft, aber im eigenen Portemonnaie geht es besser.
Was bedeuten diese Komponenten, also diese Einschätzungen dafür, was der Verbraucher am Ende tatsächlich ausgibt und was in die Wirtschaft fließt?
Am wichtigsten ist immer eigentlich die Komponente, was ist der Verbraucher bereit auszugeben und zu kaufen. Und diese Komponente steht immer noch auf einem sehr hohen Niveau aktuell. Das heißt, dass der Verbraucher für mich immer noch eigentlich aktuell die beste Waffe gegen jegliche Rezessionsängste in Deutschland ist. Denn wir haben einen starken Konsumenten, wir haben einen starken inländischen Konsum, niedrige Inflation, niedrige Arbeitslosigkeit und von daher möchte der Konsument mehr Geld ausgeben.
Wir haben ja eine Rekordbeschäftigung und sogar Fachkräftemangel. Das heißt, viele Arbeitnehmer können sich ausmalen, dass der Arbeitsplatz wirklich sicher ist und sie sich etwas kaufen können, einen neuen Fernseher, ein Sofa, eine Reise buchen.
Ja, das sieht man in diesen Zahlen halt sehr, sehr schön. Wir haben diesen extrem starken Arbeitsmarkt und von daher ist halt die Kaufneigung der Konsumenten so hoch. Man muss natürlich auch ganz ehrlich sein, die niedrigen Zinsen spielen hierbei auch eine Rolle. Aktuell halt Geld zur Seite legen und mehr sparen ist nicht super attraktiv. Von daher verwöhnen sich immer mehr Leute und das ist gut für den Konsum.
Der Konsum stand ja lange wie eine Eins, also dieser GfK-Index und auch die Verbraucherlaune hat in letzter Zeit aber auch so ein klein bisschen Federn gelassen auf sehr hohem Niveau. Ist das ein Warnsignal, dass jetzt neben den schlechteren Zahlen aus der Industrie jetzt auch der Verbraucher anfängt ein bisschen zu wackeln?
Nein, aktuell ist es, denke ich, mehr ein Klagen auf sehr hohem Niveau. Wir hatten letztes Jahr so ein paar Wackler, die kamen aber vor allem doch durch die Autoindustrie, also durch das mögliche Fahrverbot von Dieselfahrzeugen in den Großstädten. Kam auch dadurch, da haben wir es wieder, den niedrigen Wasserstand im Rhein. Dadurch waren halt die Benzinpreise immer noch sehr hoch, anders als in anderen europäischen Ländern. Und das spürt der deutsche Verbraucher erst seit Dezember. Seitdem sind die Benzinpreise deutlich gesunken und von daher ist man immer wieder bereit, viel Geld auszugeben. Man kann sagen, dass natürlich der Arbeitsmarkt normalerweise immer mit einer Verzögerung auf Konjunkturentwicklung reagiert. Aber aktuell sehen wir eigentlich eine richtig starke Trennung zwischen der sehr starken inländischen Konjunktur in Deutschland und zugenommenen Risikofaktoren von außerhalb.
Wie nimmt der Verbraucher eigentlich in Deutschland diese Diskussion über den Brexit und über die Handelsgespräche wahr? Ist das der Grund, warum die Konjunkturerwartungen eingebrochen sind? Erreichen diese Themen, die wir hier am Finanzmarkt, an der Börse besprechen, tatsächlich auch den normalen Verbraucher und seine Entscheidung, was gebe ich aus?
Ganz deutlich, also diese Unsicherheit, die würde ich ja durch die tägliche oder stündliche Berichterstattung zum Brexit, zum Handelskonflikt kommt, die nimmt der Konsument, der Verbraucher auch wahr. Und dadurch ist das halt zu erklären, warum dadurch diese Konjunkturerwartung leicht nachgegeben haben.
Carsten Fjeski von der ING, vielen Dank.
Herr Barth, schauen wir noch kurz auf Tesla. Der Chef Elon Musk hat erneut Ärger mit der US-Börsenaufsicht, weil er getwittert hat, was er nicht durfte. Worum geht's?
Jetzt geht um die Produktion, darüber hat er informiert und das durfte er nicht. Er hatte eigentlich versprochen, wegen eines vorhergehenden Twitters, das enorme Turbulenzen bei der Aktie ausgelöst hat, sowas in Zukunft zu unterlassen, ohne sich abzustimmen. Und deshalb fällt die Tesla-Aktie heute um rund 3,5%.
Dann noch Euro-Anleihen und Gold.
Ja, der Euro ist quasi etwas höher bei einem US-Dollar 13,63. Wenig Veränderung am deutschen Anleihemarkt. Die Umlaufrendite weiter bei 0,01%. Und das Gold fast 3 Dollar höher bei 1.325 Dollar.
Ulrich Barth war das von der Frankfurter Börse. Freie Tage statt mehr Geld. Die IG Metall hat diese Option für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie ausgehandelt. Und seither haben schon 260.000 Beschäftigte, Stand Januar, die 8 freien Tage beantragt, weil sie Angehörige pflegen, Schichtarbeiten oder kleine Kinder betreuen. Was gut klingt, stellt Unternehmen aber auch vor Herausforderungen. Sven Kochale hat sich in Bautzen bei Bombardier umgehört.
In Bautzen werden schon seit mehr als 170 Jahren Bahnwaggons und Straßenbahnen hergestellt. Die Schienenfahrzeuge aus Ostsachsen sind weltweit unterwegs. In Deutschland, Frankreich, Polen oder Australien. Gebaut werden sie von Fachkräften wie Thomas Bergel. Er ist seit 18 Jahren im Betrieb.
Ja, ich bin als Schweißer und Schlosser im Rohbau angestellt. Im Zweischichtbetrieb sieht das so aus. Eine Woche Frühschicht, beginnt der Arbeitstag um 5 Uhr bis circa 1:45. Und in der darauffolgenden Woche wäre dann Spätschicht. Da geht das 13:30 los bis 22 Uhr.
Für Schichtarbeiter wie ihn gilt ein neuer Passus im Tarifvertrag. Er kann wählen zwischen einer zusätzlichen Einmalzahlung oder 8 zusätzlichen freien Tagen. Für den zweifachen Vater war die Entscheidung klar.
Man hat zum Beispiel die Chance, mit den Kindern mehr zu unternehmen. Also ich sag, meine Meinung ist auch, dass ich die Tage wahrscheinlich am meisten mit meinen Kindern verbringen werde. Also für mich waren die freien Tage im Vordergrund.
Auch Stefanie Lissner hat sich für mehr Freizeit entschieden. Sie ist Einkäuferin bei Bombardier und deshalb viel unterwegs, um mit Lieferanten zu sprechen. Die zusätzlichen Tage passen perfekt in die neue Lebenssituation der Mutter.
Meine Tochter ist dieses Jahr eingeschult worden. Jetzt sind wir sozusagen auch an Ferien gebunden. Jetzt bin ich auch nicht mehr so flexibel, wie es im Kindergarten war. Ich hoffe, dass ich diese, ich sage mal, Mehrzeit mit meinem Kind wieder mehr verbringen kann, als wenn nur abends die 1, 2, 3 Stunden, die man sich abends noch sieht, bevor dann Bettzeit ist.
Ein anderer, der gleich Gefallen an der neuen Wahloption gefunden hat, ist Michael Bacher. Er ist schon seit mehr als 40 Jahren dabei und heute stellvertretender Betriebsratschef. Die freien Tage helfen ihm mehr als das zusätzliche Geld.
Das ist in meiner Situation, weil ich meine Mutter pflege, viel wert. Auch für meine Freizeit, das ist wichtig, dass die Erholungsphasen auch mal wieder da sind.
Rund 1200 Mitarbeiter hat das Bombardierwerk in Bautzen. Volker Schibbe ist dort für die Personalplanung zuständig. Er beobachtet schon länger, dass sich die Vorstellungen der Beschäftigten von einem guten Job verändern.
Also man muss ganz klar sagen, dass das Thema Zeit, Mehrwert als Geld, mehr und mehr in den Vordergrund rückt. Haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, wie weit können wir das kompensieren, damit wir eben nicht in die Schieflage kommen und damit halt auch die Möglichkeit haben, auf der einen Seite unsere Aufgabe zu erfüllen, auf der anderen Seite zufriedene Mitarbeiter zu haben.
Doch die flexiblen Arbeitszeitmodelle haben inzwischen große Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe. Damit das ganze System nicht zusammenbricht, muss der Personalmanager über neue Lösungen nachdenken. Umstrukturierungen gehören dazu oder Leiharbeiter.
Zum Teil schließen wir die Lücken, indem wir dann an den einzelnen Bereichen Ersatz schaffen. Anderen Bereichen müssen einfach die Aufgaben dann verlagert werden. Intern bedeutet das, dass dann eine gewisse Mehrarbeit entsteht.
Dass immer mehr Beschäftigte zumindest zeitweise auf Geld verzichten und sich für mehr Freizeit entscheiden, wundert Ökonomen nicht. Der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, Professor Reint Grob etwa, sieht darin einen Trend mit vielen Gewinnern.
Das liegt natürlich auch daran, dass wir ein gewisses Wohlstandsniveau erreicht haben. Die Gehälter sind hoch und die Leute sind zufrieden mit dem Geld, was sie haben. Sie interessieren sich nicht mehr so sehr dafür, noch mehr Geld zu verdienen, sondern sie interessieren sich viel mehr dafür, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Das alles sind aber gute Dinge in meinen Augen, weil sie eben am Ende die Leute zufriedener machen und wahrscheinlich auch in der Zeit, in der sie arbeiten, dann produktiver.
Bei Bombardier in Bautzen jedenfalls haben sie die Weichen gestellt, um Arbeits- und Privatleben besser vereinbaren zu können.
Mehr Freizeit statt mehr Geld. Sven Kochale war das und wir bleiben bei Tarifverhandlungen. Vor der dritten Runde für den öffentlichen Dienst der Länder schätzen die Gewerkschaften und die Arbeitgeber die Chancen auf eine Einigung unterschiedlich ein. Einzelheiten von Silke Hane in den Wirtschaftsnachrichten.
Der Verhandlungsführer der Länder, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz, sagte im Deutschlandfunk, ein Abschluss sei möglich. Neben mehr Lohn fordern die Gewerkschaften demnach auch die Besserstellung von Berufsgruppen. Dazu seien die Länder im Grunde gesprächsbereit, so Kollatz.
Aber es geht das Ringen um das Maß und das Volumen, weil am Schluss muss das Paket balanciert sein aus Sicht der Länder, weil die Länder ja nicht nur das Thema haben, dass sie ihre bisherigen Beschäftigten besser bezahlen wollen, sondern sie wollen auch neue Stellen schaffen, also Leute einstellen. Sie wollen den Investitionsrückstau schrittweise abbauen und in guten Zeiten auch einen Beitrag zu leisten, von einem sehr hohen Schuldenstand schrittweise runterzukommen.
In Sachen Geld fordern die Gewerkschaften 6% mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Verdi-Chef Frank Bsirske widersprach Kollatz. Er sehe derzeit keine Basis für einen Abschluss, sagte er im ZDF. Ab Donnerstag wollen Arbeitgeber und Gewerkschaften in Potsdam weiterverhandeln. Trotz der Diskussion über eine Verschiebung des Austrittsdatums, die britische Notenbank stellt der heimischen Wirtschaft für den Fall eines harten Brexits zusätzliche Hilfen in Aussicht. Notenbankchef Mark Carney sagte bei seiner jährlichen Anhörung im Parlament, die Bank von England werde in einem solchen Fall jede geldpolitische Unterstützung leisten, die im Einklang mit ihrem Mandat der Preisstabilität stehe.
We will provide all the stimulus we can, subject to delivering price stability consistent with our remit. So in other words, we'll provide the support to the economy we can, while keeping inflation low and stable.
Die Möglichkeiten seien aber begrenzt, so Carney. Die Notenbank könnte etwa die Leitzinsen anheben. Die deutsche Industrie befürchtet bei einem ungeordneten Brexit Milliardenbelastungen für das Land. Der Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, rechnet in diesem Fall mit einer negativen Wirkung von mindestens 0,5% des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Nach jahrelangem Rechtsstreit hat der Bundesfinanzhof dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC die Gemeinnützigkeit aberkannt. Der Grund ist der tagespolitische Aktivismus der Gruppe. In dem Urteil kommt das höchste Finanzgericht zu dem Schluss, dass die von ATTAC geführten Kampagnen keine gemeinnützige politische Bildungsarbeit sind.
Wirtschaftsnachrichten von Silke Hane. Wer bestellt, soll zahlen. Das Bestellerprinzip bei den Verkäufen von Immobilien soll verändert werden. Einordnung dazu in der Wirtschaftspresseschau.
Das würde den Wohnungsmarkt ein wenig gerechter machen, meint die Rheinpfalz aus Ludwigshafen. Nur billiger wird es für die Käufer von Wohnungen und Häusern vermutlich nicht. Es ist zu erwarten, dass der Verkäufer versuchen wird, die Provision im Kaufpreis einzupreisen. Mit dem erhöhten Kaufpreis erhöht sich auch die Grunderwerbsteuer. Der vermeintliche Vorteil einer Provisionsfreiheit des Objektes könnte zum Nachteil für den Käufer werden. Die Süddeutsche Zeitung erklärt, selbst wenn Verkäufer einen Teil der Maklerkosten auf den Kaufpreis umlegten, hat der Käufer immer noch den Vorteil, dies über die Bank finanzieren zu können. Für die Vermittlungsgebühr gilt dies nicht. Zahlt der Verkäufer, fördert dies außerdem den Wettbewerb. Verkäufer könnten aus mehreren Angeboten den Makler aussuchen, der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Dann würden die Preise sinken. In den Niederlanden, wo das Bestellerprinzip seit langem gilt, hat sich die Maklerkourtage auf 1-2% eingependelt. Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung macht es sich aber auch die Politik zu leicht. Dass Deutschland europaweit die höchsten Nebenkosten beim Immobilienkauf hat, liegt nicht allein an den Maklern, sondern auch an den Länderfinanzministern. Sie haben ihre Sätze für die Grunderwerbsteuer mitunter fast verdoppelt und so am Immobilienboom kräftig mitverdient. An den heute vielfach üblichen 6,5% des Kaufpreises wollen sie aber partout nicht rütteln. Dabei steht ein möglicher Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer ausdrücklich im Koalitionsvertrag, anders als Barleys Reform der Maklerprovision. Beim Mobile World Congress in Barcelona wird in diesem Jahr vor allem über faltbare Handys und die schnelle 5G-Datenübertragung diskutiert. Schade nur, dass Deutschland mal wieder hinterherhinkt, klagt die Neue Osnabrücker Zeitung. Denn hierzulande müssen die 5G-Funklizenzen erst noch versteigert werden. Beim Mobilfunk ist die Bundesrepublik gerade mal Schwellenland. Ginge es nur um Filme und Computerspiele, ließe sich das verkraften. Doch 5G ist vor allem für die Industrie von größter Bedeutung. Mit anderen Worten, es geht um Deutschlands internationale Wettbewerbsfähigkeit.
Die Wirtschaftspresseschau. Mehr zum Angebot von Theresa May, den Brexit zu verschieben, jetzt in den Nachrichten und um 17:05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Das war Wirtschaft am Mittag. Sina Fröndrich ist mein Name. Ich sage Tschüss.